Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Anekdoten. Eine Folge, auf die ich mich schon lange gefreut habe, denn endlich mit dabei Martin Gantefeld, aktuell Creative Lead für State of Mind, ein Adventure, das gerade bei Dedelic entwickelt wird, den meisten bekannt, aber früher auch als Gründer und dortiger Chefautor von House of Tales, ganz viele tolle Adventures produziert. Martin, sehr schön, dass du endlich da bist.
Ja, hallo André, ich freue mich auch sehr.
Ich bin begeistert. Wir haben ja schon, ich glaube, im letzten Jahr haben wir das erste Mal drüber gesprochen. Jetzt hat es endlich funktioniert.
Ja. Ja, das tut mir leid. Ich bin, also es war so, dass ich letztes Jahr, als du gefragt hast, da war ich nacheinander erst in Seattle auf der PAX, Penny Arcade Expo, und danach, also für State of Mind auch, und danach war ich in den Sprachaufnahmen für das Projekt und die waren in London. Und als ich aus London zurückgekommen bin, da hatte ich tatsächlich das erste Mal seit meiner Kindheit wieder eine Mittelohrentzündung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie korreliert, Sprachaufnahmen, Mittelohrentzündung, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls konnte ich da leider nicht und ich habe so viel Pillen gefressen, damit wir endlich sprechen können. Aber leider ist es erst jetzt soweit.
Das ist super. Ich würde ja eher vermuten, du bist ja in einem Flugzeug irgendwo hingeflogen. Ja. Das ist ja immer ganz gerne was, wo man sich irgendwelche Krankheitserreger zuziehen kann. Martin, bevor wir überhaupt anfangen, bevor du deine Anekdote erzählst, habe ich mir gedacht, ich erzähle ganz kurz oder wir reden kurz drüber. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Martin, kannst du dich an unseren ersten Kontakt erinnern?
Ja, natürlich. Das weiß ich noch. Du hast ein sehr uns treffendes Review geschrieben und ich habe das getan, was heute Leuten wie Donald Trump vorbehalten ist. Ich habe mich massiv aufgeregt über das Review und mich natürlich vollkommen falsch beurteilt, das auch total persönlich genommen und alles. Also und dann habe ich angerufen.
Ganz genau.
Bei dir. Und ja, und bin auch tatsächlich dann durchgekommen und als du dann dran warst, habe ich dich, glaube ich, staccatoartig eine Viertelstunde mit Vorwürfen überschüttet. Und das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. weil, also ich glaube, ich hatte auch mit Teilen der Vorwürfe hatte ich so ein bisschen recht. Ich hatte mit bestimmten Dingen natürlich auch nicht recht und man muss da als Entwickler eigentlich auch drüber stehen. Aber das ist auch schon ein paar Donnerstage her und ich war echt heißen Blutes. Und habe mir gedacht, das ist bestimmt die richtige Methode, damit umzugehen. Anrufen und erstmal so ein bisschen rumtrollen. Und du hast das aber auch sehr gut aufgenommen, fand ich. Also
ich fand das aber auch gut, muss ich gestehen. Also es ging um Moment of Silence, ja. Das Review. Ich glaube, das ist jetzt wirklich, also das kann auch falsch, aber ich meine, ich hätte ihm so um die 75 irgendwas gegeben, also irgendwas mit einer 7 davor.
Bestimmt 74 dann, André. 74,5.
Ja.
Ja, das stimmt, aber genau, um das Spiel ging's.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, aber das hat ja überall sonst relativ sagen wir mal, deutlich höhere Wertung gekriegt oder es war auch deutlich positiver besprochen. Und aber das, weswegen ich sage, ich finde das gar nicht ganz cool, war, es rufen einen gerne mal Menschen an und sind erbost über eine Wertung, aber die teilen einem dann das nur mit. Und das Schöne war ja, dass wir uns tatsächlich dann hinterher auch vor allem inhaltlich darüber gezofft haben. Ich erinnere mich noch düster, es gab am Anfang schon eine Geschichte, ich glaube, da muss man eine Spielzeugpuppe für einen kleinen Jungen irgendwo finden. Und das ist ein Hotspot, der ist zuerst nicht aktiv und erst wenn ein Dialog abgeschlossen war, wurde der aktiv. Ja. Und alleine darüber haben wir sehr lange verhandelt, weil ich gesagt habe, nein, das ist schlechtes Game Design. Ich war schon vorher an dem blöden Schrank, die Tür ging, diese Schublade ging nicht auf und dann erwartest du, dass ich hinterher nochmal hingehe und jetzt denke, warum geht die jetzt auf?
Ja, ich weiß. Ich habe dann auch noch ein paar andere Diskussionen geführt, also zu dem Spiel, wo es darum ging, ob ein Fahrstuhl in Echtzeit alle Stockwerke fahren muss oder ob man das nicht weglassen könnte. Wir hatten im Spiel auch noch eine Mikrowelle, die brauchte auch 2 Minuten Echtzeit, ja. man konnte es nicht skippen. Nein, es ist einfach so gewesen. Also, weißt du, wenn ich mir das Spiel so aus heutiger Perspektive angucke, ich glaube, es war erzählerisch wirklich gut. Also, es war ganz gut. Es hatte im Game Design Schwächen und technisch auch Schwächen, die man echt groß, weiträumig übersehen musste, damit man Zugang zu dem Rest hat, zu dem erzählerischen Kern hat. Und natürlich haben wir das damals auch gemerkt, dass wir Fehler gemacht haben. Und deswegen, weißt du, der Ärger war so ein bisschen doppelt. Es war zum einen der Ärger, dass diese Dinge in den Fokus gerückt werden, obwohl wir eigentlich was Gutes zu erzählen hatten. Und zum anderen haben wir uns natürlich auch geärgert, dass wir diese Fehler gemacht haben. Ja, weil wir halt gesagt haben, hier, scheiße, da ist was dran. Und darum kann es jetzt doch nicht hier nur gehen. Insofern war das, also auch mit allen Streitereien, die es da gab, die sind ja, sowas ist ja der Sache auch förderlich. Ja, also man lernt tatsächlich auch was daraus. Nicht nur sich zu streiten, sondern man zieht auch Schlüsse daraus, wägt das ab, was an dieser Kritik war berechtigt, unberechtigt, was müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen, womit schießen wir uns hier total unnötigerweise ins Knie. Und ja, auch da war dieses Gespräch zwischen uns war da ein schöner Auftakt. Und dann ist es natürlich auch so gewesen, dass auch andere Pressevertreter waren dann schon gewarnt, dass ich ein unangenehmer Gesprächspartner sein könnte und so. Aber letzten Endes hat das eigentlich zu einem ganz guten Verhältnis geführt. Zum einen mit der Presse und zum anderen eben auch ja, haben sich meine Game Design-Kenntnisse weiterentwickelt. Das war auch erforderlich.
Das Schöne ist ja vor allem, das ist ja direkt ja den Ton gesetzt ja für die weitere Beziehung zwischen uns beiden, weil ich dann über Jahre lang auf der einen Seite habe ich, glaube ich, sehr häufig sehr deutlich betont, dass ich dich für einen oder für den besten Adventure-Autor halte in Deutschland. Und aber auch umgekehrt immer wieder gesagt, dass ich der Meinung bin, dass du als Game Designer leider nicht auf diesem gleichen Level operierst. Und das heißt, du hast mich dann immer für den einen Teil dieser Aussage gehasst und meine Community hat mir immer vorgeworfen, ich sei voll der Gantefur-Fanboy wegen dem anderen Teil dieser Aussage.
Ja, natürlich. Und es ist sogar so weit dann gegangen, dass ich dann hinterher, ich habe ja auch länger unterrichtet am Cologne Game Lab und werde das auch wieder tun. Und ich sage inzwischen selbst, dass ich kein guter Game Designer bin, weil, oder sagen wir mal andersrum, übrigens State of Mind hat jetzt Game Designer im Team, mit denen ich mich natürlich dann auch auseinandersetze. Aber es ist schon wirklich so, dass ich meinen Schwerpunkt, meinen Arbeitsschwerpunkt im interaktiven Erzählen eben auch sehe. Und ich glaube, diesen Zugang zu Game Design im klassischen Sinne, auch im Sinne, was macht den Leuten denn jetzt Spaß, in Anführungsstrichen? Ich finde, Spaß ist eine ganz schwierige Vokabel, eine, mit der ich nicht gut umgehen kann. Ich will, dass die Sachen interessant sind. Spaß ist ein komisches Kriterium. Und so gibt es dann eben aber auch Sachen, wo man jetzt sagen würde, rein aus Usability oder Gameflow-Gesichtspunkten, da kann man schon Designtechniken anwenden, die andere Leute besser anwenden als ich. Also das muss man dann auch mal sehen. Da gibt es halt Leute, die können das besser und ich bin vielleicht auch ein bisschen zu stur, das so zu lernen wie die. Sage aber, ich habe einfach so, es ist ein anderer Schwerpunkt, den ich hier setze und jetzt habe ich aber auch ein paar Leute um mich, die das einfangen, hoffentlich.
Es ist ja, aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, also bei House of Tales warst du ja auch gezwungen in so einer Rolle, wo du dich um alles kümmern musstest. Das war ja ein wirklich kleines Team. Und ja, also alleine die Menge an Arbeit, die du erledigen musstest, du alleine, also ich meine, da hattest du jetzt auch nicht die Chance, dich jetzt hinzusetzen und zu sagen so, naja, dann das mit dem Game Design, ne, da lassen wir uns jetzt mal Zeit und dann gucken wir mal und dann lerne ich vielleicht hier nochmal was dazu oder sowas. Also das war ja sowieso schon bemerkenswert, überhaupt es so aus der Tür zu kriegen.
Ja, es ist wahr, man muss natürlich jetzt auch sagen, ja, also es war natürlich vollkommen irrsinnig, überhaupt mit so ein paar Leuten da so ein Studio zu machen, aber ich glaube, so sind die Geschichten von so Studios dann eben auch oft, dass ein paar unverbesserliche Leute sich irgendwie zusammenrotten und wirklich ohne Ansehen oder überhaupt Wahrnehmen von irgendwelchen Problemen und Arbeitszeiten und Aufgabenfeldern dann so Sachen eben machen. Also das ist schon öfter so, aber speziell auf die Adventures bezogen war es ja auch noch so, dass sich die Grammatik von den Adventure-Games, die es so gab, gerade verändert hat. Also jetzt nicht gerade genauer als wir, naja, vielleicht auch gerade als wir angefangen haben. Wir haben ja in den 90ern noch, so 98, angefangen mit House of Tales. Und dann konnte man schon sehen, dass Adventures sich auf jeden Fall verändern werden. Also dass die Eingabesysteme sich verändern, dass die Spiele möglicherweise auch ein bisschen linearer werden müssen und auch wollen, dass die Themen andere sind, dass wir vielleicht von so Comedy-Sachen, die bei allen Leuten unheimlich beliebt waren, dass wir davon vielleicht auch mal weggehen wollen. Und weißt du, was eigentlich der Anspruch ist jetzt an so ein Adventure-Rätsel? Weißt du, wenn du in einem ernsthaften Setting bist, dann willst du keine Possen reißen oder Sachen machen, die total unmöglich sind oder lustig sind oder so. Also ich hatte den Eindruck, dass wir versucht haben, auch selber rauszufinden, wie wir denn dieses Spielprinzip anwenden können, damit das auf unsere Erzählziele passt. Und dabei haben wir Sachen richtig gemacht und wir haben eben aber auch Sachen falsch gemacht. Und viel Diskussion kam halt auch daher, dass die Leute gesagt haben, ja, ihr müsst es aber so machen wie LucasArts, denn nur das ist richtig. Und in dem Moment, wo du dann gesagt hast, wir wollen das aber nicht so machen wie LucasArts, weil uns das gar nicht so doll interessiert. Wir haben was anderes vor jetzt damit. Also ich meine, damals wärst du dafür auf der Straße erschossen worden für diese Aussage. Ne? Wie kannst du es wagen, das nicht zu wollen? Und du kannst das aber gar nicht so gut wie die. Und wir hatten aber schon den Anspruch, okay, wir wollen versuchen, da irgendwie einen Weg in eine andere Richtung zu finden. Und dass das nicht so richtig sofort funktionieren konnte, das war schon klar. Und dass das auch nicht so richtig funktionieren kann, wenn einer dann gleichzeitig sich Creative Director schimpft und dann aber auch noch Geschäftsführung machen muss und in dem Spiel mitskriptet und weiß ich nicht, sonst, und Familie hatte ich auch noch und so, das war halt relativ ungewöhnlich damals, dass jemand, der so relativ jung noch ist, dann eben aber auch Familie hat und gleichzeitig in der Games-Branche was macht. Also da sind schon viele Sachen zusammengekommen, die das eben auch schwierig gemacht haben und die Lernkurve war schon relativ steil.
Ja, also wie gesagt, also das stimmt schon, das sage ich jetzt noch ganz kurz, aber dann kommen wir zu der Anekdote. Ihr habt ja tatsächlich, also ich glaube, bis heute gibt es vieles, was eure Adventures doch noch durchaus relativ ungewöhnlich macht. Das letzte, wie hieß das, 13 Days? 3 Days? 30 Days?
Ich kann mich daran auch nicht erinnern, aber
ich weiß aber.
ich glaube, es war was mit 15.
Mhm. 15 ja. Days, sowas. Ja. Ah, ich hatte irgendwie 3.
Ja.
Ja, mit dem bist du nicht so glücklich gewesen, das weiß ich noch, aber.
Gut. Das war auch ein schönes Thema für eine Anekdote, aber es waren zu viele Leute an diesem Fehlschlag beteiligt, die ich als Person sehr schätze, dass ich mir vorgenommen, also ich meine, ich trage da natürlich, man kann auch schon mal große Fehler machen mit einem Studio und auch in seiner persönlichen Arbeit und so, dafür trägt man dann die Verantwortung und das finde ich auch okay, die Verantwortung zu tragen und da jetzt nicht Leute zu beschuldigen, die da auch einen Teil der Verantwortung sicher tragen. Aber also es hat mir persönlich nicht gefallen, ja.
Ja, aber was ich darüber eigentlich sagen wollte, ist, also das ist ja erstens thematisch schon relativ ungewöhnlich gewesen, ja, ne, für ein Adventure. Also ja, so eine Art Heist-Movie als Adventure. Mhm. Und was mir aber wirklich tatsächlich, das Einzige aus dem Spiel, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, es gibt da eine Szene, da kommst du, glaube ich, mit einer Figur, kannst einen Anrufbeantworter abhören. Ich glaube, der Vater oder so ist dran. Und dann gibt's einfach nur so diesen ganz kleinen Monolog auf diesem Anrufbeantworter. Und der ist spitze, weil er liefert Background zu der Figur, er gibt dem Ganzen nochmal eine Charakterisierung und das ist genau das, wo ich immer gesagt habe, so, ja, benutzt eure blöden Adventure-Hotspots halt zielführend, damit sie eine Charakterisierung irgendwie vertiefen oder die Geschichte irgendwie bereichern und nicht einfach nur einen lustigen Spruch zu dem Bild. Und also auch innerhalb dieses Spiels, von dem ich weiß, dass das nicht ganz oben auf deiner Liste von Titeln, auf die ich stolz bin, steht, ja, gibt es halt etwas, wo ich gesagt habe, sehen Sie, deswegen ist der Gantt dafür so gut. Das wollte ich noch sagen.
Jetzt. Das ist ganz bezaubernd von dir und ganz, ganz rührend. Also ich glaube jetzt, wir haben nicht alles falsch gemacht in dem Spiel. Und es ist sowieso in jedem Spiel so, glaube ich, oder bei allem, was ich generell gemacht habe, das ist dann, da gibt es dann Sachen, wo ich denke, ja, hier, das ist gut. Das Problem ist nur, so müsste jetzt das ganze Spiel sein. Und der Prozentsatz, zu dem es so gut werden kann, das ist halt das, was man letzten Endes versucht zu steigern. Denn für einen Entwickler ist es halt immer so, dass man eigentlich letzten Endes damit da sitzt, dass man nur 80% von dem erreicht, was man jetzt machen wollte, so maximal. Also vielleicht gibt's Kollegen, die immer alles schaffen, aber ich erreiche immer nur 80% von dem, was ich machen wollte. Und dann sitzt André Peschke am anderen Ende der Leitung und schreibt hin 74. Und dann greife ich zum Telefon, weißt du? Aber ja, also diese Annäherung gibt es schon. Ich habe das öfter, dass ich mir Sachen, also ich gucke mir auch schon mal Let's Plays dann von Spielen an, so die ich selber gemacht habe. Und dann gibt es da Passagen, die gefallen mir super. Und dann denke ich, ja, hier, ich glaube das alles, das ist total wahr. Ich spüre das jetzt, was los ist mit diesen Figuren. Es muss halt nur im ganzen Spiel so sein. Und es muss für jeden Hotspot so sein. Es muss, die Dinge müssen sich zusammenfügen zu etwas, was halt größer ist als die Einzelteile. Das ist die Mission. Ich bin ganz schön preachy heute, ne? Es tut mir leid.
Das ist schon in Ordnung. Das passt schon. So, aber jetzt abrupter Themenwechsel. Martin, welche Geschichte wolltest du denn eigentlich erzählen?
Ja, genau. Eine ganz, glaube ich, ganz interessante Geschichte ist die gewesen, wie wir einmal das relativ interessante Spiel Overclock gemacht haben, das so ein Psycho-Thriller ist und mit Rückwärtserzählen und alles ist unheimlich kompliziert und mehrere spielbare Charaktere und man taucht da in Erinnerungen ein, die man dann spielen kann. Dieses Spiel, das hatte einen amerikanischen Publisher. Wir haben das in Deutschland mit DTP gemacht und dann gab es einen Lizenzdeal mit einem amerikanischen Publisher und die haben das Spiel dann auch, also wir haben dann Aufnahmen gemacht und so und die haben das Spiel gespielt und die hatten das hier nun auch unter Vertrag und wollten das veröffentlichen und ich meine, das war so 2007, als diese Diskussionen dann stattgefunden haben. Jedenfalls habe ich im Laufe der Tests des Spiels von den Amerikanern eine E-Mail bekommen mit einem totalen Wutausbruch von einem dieser amerikanischen Publisher-Executives. Und zwar gab es in dem Spiel ein Rätsel, da war eine Figur in so einem militärischen Camp gefangen und musste ein Explosivmittel sich bauen, und zwar ein Molotow-Cocktail. Das musste sie machen. Und wie das so ist in Adventures, man braucht dann natürlich die Zutaten dafür, um das machen zu können. Und in unserem Fall war das eine brennbare Flüssigkeit, eine Flasche und ein Stück Stoff, ein Tuch. Und es gab, weil das ein militärisches Camp war und diese Figur an einer bestimmten Stelle war, da gab es nicht so viele Textilien, die da lagen. Also ich meine, wir hätten welche platzieren können. Aber es gab einen Jeep. An dem Jeep war so eine kleine amerikanische Flagge. So, weißt du,
Wimpel. Und jetzt ahnt man schon, worauf es hinausläuft. Wimpel,
ja gut. Also man musste natürlich diese Flasche mit Benzin füllen und als Lappen die Flagge vom Jeep abreißen und die und das dann anzünden und dann werfen. So, das ist die Geschichte. Also ich meine, das ist der Teil der Geschichte. So war das in dem Spiel und es war, ich glaube, es war sogar schon in Deutschland erschienen zu diesem Zeitpunkt mit dieser Szene drin. So, und die Amerikaner haben uns dann geschrieben. Und zwar ansatzlos habe ich da Nachrichten bekommen, was ich eigentlich für ein Mensch wäre. Es handle sich um eine Verunglimpfung des der USA als Staat und schlimmer noch um eine Verunglimpfung der Opfer des 11. September 2001, wo Amerikaner gestorben wären und unglaublich viele Familien ins Leid getrieben worden wären und so weiter. Und ich habe vor dieser E-Mail erstmal gesessen. Also sie war natürlich verbunden mit dem angeschrienen Wunsch, das soll raus, ja, das soll raus aus dem Spiel. Das sollen wir gefälligst ändern. Und da musste ich ganz tief Luft holen und darüber nachdenken, was das denn jetzt bitte sein soll. Ja, und dann ergab sich so eine bizarre Situation. Wir hatten bei unserem Publisher eine Lokalisierungsmanagerin, die hat mit den Amerikanern eigentlich den meisten Schriftwechsel geführt. Und ich wollte den Typen nicht direkt anschreien, also habe ich immer sie angeschrien mit der Bitte, das dann an ihn weiterzuleiten, schriftlich. ja, denn also ich habe dann an dem Punkt habe ich das erste Mal gesehen, also ich habe das für total abwegig und irrsinnig natürlich gehalten, diese ganze Diskussion. Mir war auch klar, dass die Amerikaner, weißt du, nach dem 11. September, das war natürlich für die USA ein Riesentrauma. Ne? Das ist vollkommen klar. Und das war ein furchtbarer Anschlag. Das ist auch klar. Aber ich erinnere mich, dass es da Diskussionen gab, dass das World Trade Center aus Spielfilmen rausretuschiert werden sollte. Ja, aus Spielfilmen, die vor dem Anschlag gedreht wurden. Es sollte rausretuschiert werden, damit niemand traumatisiert wird davon, dass er sich den Film anguckt, dass nie mehr ein Actionfilm gedreht werden kann und lauter solche Sachen. Aber trotzdem fand ich jetzt uns damit zu kommen, also mit so einem gewissermaßen, ja, es ist natürlich nicht Zensur, aber mit so einem Aufruf zur Selbstzensur, weil wir da Gefühle verletzen würden, das fand ich ein starkes Stück. Und dann habe ich eben auch zu der Lokalisierungsmanagerin gesagt, was glaubt ihr eigentlich, wen ihr hier so vor euch habt, dass wir irgendwelche Hanswurste sind, die auf Zuruf unsere Arbeit für euch zurechtbiegen, weil ihr irgendwelche Probleme damit habt. Und dann habe ich mich schon sehr auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, so, ja, Entschuldigung, wir sind Künstler, ja, wir dürfen das und wir wollen das. Und das bleibt jetzt drin. Und ja, dann ging da eine riesen Diskussion hin und her deswegen. Und mein Kollege Tobias, den du ja auch kennst, ne, mhm. André, der Tobias, der eben Engine-Programmierer und der zweite Geschäftsführer war, der hat dann gesagt, weißt du was, Martin, reg dich mal nicht so auf. Ich schicke denen mal einen Kostenvoranschlag, was die Änderung kosten würde. Und daraufhin habe ich mich dann mit Tobias gestritten und habe gesagt, das machen wir überhaupt nicht, auch wenn die das bezahlen wollen. Wir machen das auf gar keinen Fall. Und er hat halt gesagt, komm, erstmal schicken wir ihnen mal einen Kostenvoranschlag. Und das hat er dann getan. Dann hat er einen Kostenvoranschlag geschickt und hat, also wenn wir das jetzt ändern würden, es kostet ein paar tausend Euro. Und daraufhin hat der amerikanische Publisher dann gesagt, ach, dann lieber doch nicht. Ja. Und ich habe diese Geschichte nie vergessen, weil die, also die war mir aus vielen Gründen war die mir wichtig. Zum einen habe ich verstanden, ganz anders verstanden, was so in bestimmten, also was dieser Anschlag so in gewissermaßen in der amerikanischen Seele so ausgelöst hat. Das wurde mir nochmal ganz anders klar, wenn so Jahre später jemand sagt, hier, du kannst an dem Jeep da nicht die Flagge als Putzlappen verwenden, ja, oder verbrennen oder was, das geht nicht. Und dann mit solchen Argumenten da kam, das wurde mir zum einen klar und zum anderen wurde mir aber auch klar, dass ich das wirklich glaube, dass das, was wir machen, auch eine bestimmte Schöpfungshöhe hat, die wir dann auch verteidigen müssen. Also, dass wir jetzt eben gerade nicht hier irgendwelche Entertainment-Güter produzieren, die vollkommen veränderbar sind, weil irgendjemand sagt, ihm gefällt das aber nicht so gut. Also da muss man jetzt schon dann auch mal sagen, wir haben das aber jetzt so gemacht, wir finden das vertretbar und es ist unser Spiel, das bleibt da drin, weil wir darin jetzt auch ein bisschen mehr sehen, als nur, das ist irgendein Ding, wo eine Verpackung drum ist und es steht in einem Elektronikmarkt, was natürlich damals noch so war. Ja, also auch das ist mir da nochmal ganz anders klar geworden. Und dann natürlich auch, wie korrumpierbar diese ganzen Behauptungen sind. In dem Moment, wo einer sagt, wir schicken euch eine Rechnung, will es dann keiner mehr bezahlen. Ja? Also in mehrerlei Hinsicht fand ich das bemerkenswert. Und deswegen habe ich diese Geschichte auch bis heute nie vergessen.
Das ist in der Tat, aber man könnte ja jetzt sagen, boah, das ist doch so ein kleines Detail. Glaubst du, wenn die Ansprache am Anfang ein bisschen freundlicher, ein bisschen rationaler gewesen wäre, wärst du eher bereit gewesen, da zu sagen so, naja gut, dann machen wir da was anderes drauf? Oder also meinst du, dass das halt auch so ein bisschen was ist, wenn dann halt direkt so viel Druck kommt oder sowas, dann nimmt man ja auch eher gerne so eine Haltung ein, wo man sagt so, nö, so nicht.
Naja, also ich glaube nicht. Ich hätte dann nur freundlicher gesagt, wir ändern das nicht und hätte freundlicher erklärt, warum wir das nicht ändern. Nämlich zum einen aus grundsätzlichen Erwägungen, also solange wie wir nicht gegen Gesetze verstoßen und weiß ich nicht, Dinge damit auslösen, von denen wir selber sagen, dass wir sie nicht vertretbar finden, wenn wir das dürfen und wenn es okay ist und wenn es unsere künstlerische Entscheidung ist, dann machen wir das so. So, und das ist ja, weißt du, es ist ja nichts Schlimmes, so einen Standpunkt einzunehmen. Da kann man dann erstmal sagen, das bleibt drin und kann man auch freundlich sagen.
Ich finde das ja persönlich ehrlich gesagt auch gut, muss ich sagen. Also es gibt eigentlich viel zu viele Entwickler, die umgekehrt ihre Werke viel zu beliebig wahrnehmen und dann sehr leicht gesagt hätten, so ja, ist mir wurscht, wenn sich das dann besser verkauft und der US-Publisher da sagt, mein Gott, welche Flagge hätten Sie denn vorgeschlagen?
Ja, natürlich, also klar, man könnte auch, ich sehe auch die Gegenposition, dass man sagen könnte, ja, mein Gott, das ist aber ganz schön kapriziös und so, weißt du, was glaubt ihr denn eigentlich, wer ihr so seid, warum ändert ihr denn das nicht und so ist das nun mal, man kann sich das jetzt auch nicht immer hundertprozentig aussuchen, wenn man in so einer Entertainment-Industrie tätig ist, aber ich habe es eben so gesehen, dass das ein Eingriff in unsere Arbeit ist, den wir nicht tolerieren werden, also, weißt du, wo Prinzipien auch nicht fehl am Platze sind. Man muss sich auch fragen, warum man diese Dinge überhaupt macht. Ne? Nämlich nicht, damit sie dann irgendwie ein Ramschladen sind, wo den sich jeder zusammen konfigurieren kann, wie er das gerne möchte. Aber ich habe dann auch nachgeguckt tatsächlich, das war mir alles gar nicht klar. Weißt du, der hat uns dann da ja, also dieser Publisher-Mensch hat uns gesagt, wir würden die amerikanische Flagge verbrennen, ja. Und diese ganze Diskussion, dass wir natürlich nicht die amerikanische Flagge verbrannt haben, weil das ja in einem Computerspiel stattfindet. Und das ist, weißt du, das ist keine Pfeife, sondern das Bild von einer Pfeife. Und das ist auch nicht die amerikanische Flagge, sondern eine virtuelle Repräsentation von ihr. Und es ist aber tatsächlich auch legal in Amerika die Flagge zu verbrennen. Und zwar wirklich. Also man darf das da machen. Ist Meinungsäußerung. In Amerika darf man sowieso alles. Ja. Diese ganzen Zusammenhänge habe ich mir dann tatsächlich auch mal angesehen und mich hinterher natürlich auch gefragt, weißt du, es ist so eine Diskussion, die heute eigentlich auch immer aktueller wird, wo man sich dann fragt, das, was in virtuellen Situationen stattfindet, inwieweit sind das eigentlich Handlungen und inwieweit sind das jetzt Aussagen, inwieweit werden diese Dinge gemacht, ja, könnte der aus heutiger Sicht sagen, ja, da wird die amerikanische Flagge verbrannt, ja, also wir arbeiten ja an virtuellen Welten und das tun wir schon lange, nur jetzt kommen wir langsam an so einen Punkt, wo die so in Konkurrenz mit der Realwelt treten oder so daneben stehen und man weiß dann auch nicht mehr, wenn etwas in so einer virtuellen Welt stattfindet, ist das denn jetzt eine Handlung von Leuten oder ist sie das nicht? All das hat mich noch lange beschäftigt, so danach. Und im Prinzip müsste ich diesem Typen eigentlich dafür dankbar sein, dass er diese Forderung gestellt hat, weil sich dann die Perspektive auf dein Medium auch mal an so einer Kleinigkeit verändern kann, wo jemand kommt und sagt, änder das aufgrund einer politischen Forderung, die wir an dich stellen. Ja? Also das fand ich schon, ja, heute kann man sich solche Gedanken noch viel mehr machen, über viel mehr von diesen Produkten oder Werken, je nachdem.
Aber das wohl mal.
Wir sind zu lang, ja, ich weiß schon.
Das wohl wahr. Ich muss jetzt aber langsam, wir hier sozusagen zum Ende kommen. Ja. Das ist ja eine fantastische Diskussion, auch für einen anderen Tag. Ich lade dich einfach mal irgendwo anders als Gast ein. Dann haben wir viel mehr Raum, Martin. Ja,
ja.
Dann
können wir reden. Ich gehe ja schon. Okay, nein, ich danke dir. Also das ist übrigens, du hast ja gefragt nach Anekdoten und obwohl diese jetzt nicht unbedingt so leicht herzig und leichtfüßig daherkommt. Das ist tatsächlich eine Sache, weißt du, wenn ich Kollegen schon mal treffe, das ist eine Geschichte, über die ich schon öfter mal mit Kollegen immer noch diskutiere auch. Also denen ich sage, dass das passiert ist und wo ich die dann auch frage, wie die das so bewerten, was die so dazu sagen. Und es ist sehr interessant, das zu hören. Da gibt es natürlich ein großes Spektrum an Meinungen. Aber
gibt's da irgendwo eine Kumulation?
Also gibt's eben, nee, ich filter das, glaube ich, mental auch zu stark. Aber ich glaube, genau wie es in der Entwicklerschaft so, weiß ich nicht, also so out in space Überzeugungstäter, zu denen ich mich selber jetzt auch zählen würde, die gibt es natürlich. Es gibt auch Leute, die sehr pragmatisch Games entwickeln, ja, also für die das gar keine Frage wäre, die sagen würde, ja natürlich, die haben damit Probleme in Amerika, okay, kann ich verstehen, kulturelle Sensibilität, was weiß ich, was auch immer, es kostet uns nicht so viel, wir machen das raus, dann verkaufen wir mehr oder wir haben keinen Bock auf den Stress und fertig. Und Leute, die so pragmatisch das sehen, weißt du, das sind jetzt auch keine Leute, die schlechtere Spiele machen oder so, vielleicht sogar bessere, ich weiß es nicht. Diese Leute gibt es auf jeden Fall auch und ich würde die jetzt nicht verurteilen und sagen, ihr Arschlöcher, was glaubt ihr eigentlich? Ich würde einfach nur sagen, ich sehe das nicht so und ich würde das für meine Arbeit nicht erlauben.
Siehst du, aber das ist ja, glaube ich, auch was dich da am Ende auszeichnet. Also gefühlt ist es halt zu häufig so, dass Entwickler das eher so ein bisschen so auf die, ich sag jetzt mal, auf die leichte Schulter nehmen. Und ich glaube auch, häufig ist, da sind die einzelnen, auch die Details in der Arbeit vielleicht auch gar nicht so stark durchdacht, dass sie überhaupt für diejenigen dann so einen Wert entfalten können. Dass die Leute sagen, nein, ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich dieses Element genau da in dieser Form platziert habe, weil das vielleicht häufig auch einfach gar nicht der Fall war, sondern man hat sich halt gedacht so, naja, das sah auf der Konzeptgrafik eigentlich ganz hübsch aus, deswegen haben wir es so gelassen.
Ja, also okay, das gibt es natürlich auch. Da gibt es natürlich, oder weiß ich nicht, ich habe hier die Hakenkreuze im Spiel, weil das sieht cool aus, oder was? Das auch da hat es ja schon große Probleme gegeben. Ich glaube eigentlich schon, dass zumindest heutzutage, dass die Designentscheidungen, die die Leute treffen und auch die inhaltlichen Entscheidungen, die sie treffen, so ganz zufällig ist das in aller Regel nicht. Ich glaube halt eher, dass dieser Prozess so, was sage ich denn selber, was ist mir das denn jetzt wert? Ja, also wenn dann, weiß ich nicht, der amerikanische Publisher in unserem Fall damals hätte ja auch sagen können, also wenn das drin bleibt, dann publishen wir euer Spiel nicht, ja, und dann hat das keinen amerikanischen Publisher, weil wir der Einzige sind oder weiß der Kuckuck, weißt du, da wäre der wirtschaftliche Druck natürlich nochmal ein ganz anderer gewesen, aber ich glaube generell, dass viele Leute, die sowas machen, treffen erstmal eine bewusste Designentscheidung. Und wenn man sich das so auseinanderpflücken lässt dann hinterher und sagt, ja, das ist uns eigentlich aber auch egal, das kann auch alles ganz anders sein, dann hat man selber zu wenig Respekt vor seiner Arbeit. Das ist eine ungesunde Sache, glaube ich.
Ja, da würde ich auch so sehen. Aber das ist ja, da liegen wir ja dann immer recht nahe beieinander, ausnahmsweise, ja, dass wir ja beide so ein bisschen Prinzipienreiter sind auf unsere Art.
Ja, naja, gut. Also da, man kann damit natürlich auch Gegenwände laufen und Vorwände laufen. Das ist schon möglich, durchaus. Aber wenn du dich gerne noch ein bisschen streiten möchtest, das passt wahrscheinlich nicht in dieses Format, aber dann kannst du mich ja wirklich mal einladen und mir mit einer steilen These kommen und dann streiten wir uns.
Ja, spätestens, wenn es dann soweit ist mit dem Spiel. Wann kommt es denn raus, State of Mind? Wann ist es soweit?
Ich weiß nicht, ob ich...
ist das noch nicht offiziell?
Ja, das ist das Ding. Es gibt einen offiziellen Termin und dieser offizielle Termin ist auslegungsbedürftig. Nein, es kommt, es dauert noch einen kleinen Moment. Ich glaube, ich sage jetzt nichts Falsches, wenn ich sage, dass es, aber vielleicht sage ich doch was Falsches, aber es kommt im Sommer.
Ja, das ist auch immerhin.
Ja. Es kommt im Sommer und ich bin jetzt auch nächsten Monat in Boston auf der PAX und dann wird man wieder davon hören. Also es wird mit Hochdruck daran gearbeitet und lokalisiert und weiß ich nicht was noch alles.
Wunderbar. Wir sind gespannt. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
André, herzlichen Dank für die Einladung und danke euch allen da draußen an den Volksempfängern fürs Zuhören. Dankeschön.
Wunderbar. Das ist auch mein Text. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Danke, dass ihr Unterstützer dieses Podcasts seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss.